Morgen am 11. Februar vor einem Jahr trat Mubarak zurück, der ägyptische Präsident, nach seiner jahrelangen autoritären Regierungsform. Du warst zu dieser Zeit unten in Ägypten und hast dort Fotografien mitgebracht, die nun in der VH Ulm ab morgen ausgestellt werden. Fragmente des Umbruchs Ägypten 2011, so nennst du die Ausstellung. Gabriele, was für einen Bezug hast du zu Ägypten? Warum bist du dort runtergegangen?
Mein Bezug zu Ägypten war, bevor ich dort war, natürlich der aus dem Geschichtsunterricht. Ich hatte das Bild im Kopf von den Pyramiden und Pharaonen. Und ansonsten wusste ich Wüste und war einmal dort im Urlaub und hatte das Bild, dass Touristen gewinnen. Ich bin relativ naiv aufgrund dessen dahin gefahren und war überrascht von dem, was ich dort vorgefunden habe. Wenn man dann versucht, dort zu leben, bekommt man natürlich einen ganz anderen Einblick.
Warum bist du dann persönlich runter?
Ich bin naiv da runtergefahren. Und wenn man als Tourist da ist und kein Arabisch kann, dann sieht man zwar die Porträts von Mubarak, die überall an der Straße stehen, aber man versteht nicht, was drunter steht. Und da steht, Führer, wir lieben dich. Und das sträubt sich einem als Deutscher die Nackenhaare, wenn du das liest. Aber als Tourist verstehst du es nicht und denkst, lustige Schriftzeichen. Insofern war das gar nicht so ein großes Thema für mich, als ich dahin bin. Ich wollte dem Berliner Winter entfliehen. Ganz simpel, der ist dunkel, der ist kalt und ich hatte die Nase voll und wollte es machen wie die Zugvögel und für 3 Monate in den Süden. Und ich wollte immer schon mal in der Wüste leben und da bot sich der nordafrikanische Kontinent an, aufgrund von praktischen, pragmatischen Überlegungen. Denn ich musste Kontakt halten zu meinen Kunden hier in Deutschland. Ich bin freiberufliche Grafikdesignerin und da gibt es nur eine Stunde Zeitverschiebung.
Wo bist du dann in Ägypten untergekommen, um dort die geplanten drei Monate zu verbringen?
Ich war tatsächlich klassisch am Roten Meer in einer kleinen Stadt mit 10.000 Einwohnern, die heißt El Guna und liegt ungefähr 30 Kilometer nördlich von Hurghada. Ist was ganz Besonderes, diese Stadt, weil sie zwar ägyptisches Territorium ist, aber Privatbesitz eines reichen Ägypters und dadurch gelten da ein bisschen andere Regeln als im Rest des Landes. Die Diktatur war auch vor der Revolution ein Stück weit außer Kraft gesetzt und man kann da als europäische Frau sich frei bewegen und ganz normal leben. Deswegen hatte ich mir diesen Ort ausgesucht und da war ich. Aber ansonsten ist Ägypten ganz klassisch, was man sich vorstellt unter Stadt, Land, Fluss. Es gibt diesen Nil und ohne den Nil würde es Ägypten in dieser Form nicht geben. Es gibt die Stadt, das ist Kairo. Kairo ist ein eigenes Universum, würde ich sagen. Und es gibt den großen, großen Bereich des Landes, der territorial, also von der Fläche her wahrscheinlich das meiste ausmacht, wo auch noch wahnsinnig viele Leute leben. Aber wirklich ohne die Wasserader des Nils gäbe es das Land in der Form nicht.
Wie viel Wüste hast du währenddessen denn wirklich gesehen? Weil ich glaube, die ägyptische Revolution hat sich nicht in der Wüste abgespielt.
Nein, in der Wüste hat sich relativ wenig von der Revolution abgespielt. Das ist auch sehr schwierig, etwas von der ägyptischen Wüste zu sehen. Man kann durchfahren auf Straßen, die freigegeben sind. Auf den vielen Straßen kann man nicht fahren. Ich hatte immer das Gefühl, die verstecken Militärbasen in der Wüste. Ich habe versucht, mit einem Mietwagen in so eine Wüstenstraße reinzufahren. Da kam sofort einer und hat gesagt, ich soll das bitte sein lassen. Die Standardausrede in Ägypten, wenn man irgendwo nicht hin soll, ist, das wäre gefährlich wegen der Beduinen. Das habe ich so oft gehört in 3000 verschiedenen Zusammenhängen, dass ich es nicht mehr glaube, dass ich es einfach für eine Standardausrede halte. Also Wüste, ägyptische Wüste, kenne ich primär vom Durchfahren. Die Wüste, die ich besser kenne, ist die omanische Wüste. Aber natürlich ist es so, dass alles, was nicht am Fluss liegt oder an der Küste liegt, ist Wüste. Mhm. Also auch die Stadt am Roten Meer, die Wüste endet ja nicht 3 Kilometer vor der Küste, sondern die geht bis direkt ans Wasser. Das heißt, die Stadt, in der ich war, die liegt in der Wüste und alles, was nicht am Fluss liegt oder eine Oase ist, ist Wüste in dem Land.
Die Wüste, der eine Teil in Ägypten, der andere Teil ist der urbane Siedlungsraum, in dem dann tatsächlich die ägyptische Revolution Anfang 2011 seinen Verlauf genommen hat. Am 25. Januar gab es die ersten Proteste in Kairo. Du wusstest eigentlich schon bereits, dass die politische Lage da etwas brisant ist, als du da runtergehst, oder?
Vielleicht hätte ich mir dann doch ein anderes Land ausgesucht, wenn ich das irgendwie erahnt hätte. Aber Mitte Dezember, und ich hatte das ja schon, also man lässt ja nicht alles stehen und liegen und bucht einen Flug und fliegt nächste Woche, sondern das bedarf ja ein bisschen Vorbereitung. Und als ich angefangen habe, das vorzubereiten, war das für mich nicht absehbar. Ich habe natürlich in den Medien mitbekommen, was in Tunesien passiert und habe mir so meine Gedanken gemacht, aber das war nicht relevant für meine Entscheidung. Also als die Revolution oder der Umbruch, nennen wir es, ja, es ist eine Revolution und es ist ein Umbruch, ein gesellschaftlicher, als der im Gange war, habe ich mir gedacht, lieber eine Revolution in Ägypten als ein Tsunami und ein Kernunfall in Japan, ehrlich gesagt.
Allerdings, dass dann doch alles ein bisschen anders gekommen ist als geplant, nur das Ganze auch fotografisch dokumentiert hast, vielleicht auch mit einem anderen Blick, als man als vielleicht Journalist hat und das Ganze auch hier in Deutschland jetzt hier in der VH Ulm ausstellst, wie die Fotos entstanden sind, darüber möchte ich gleich ein bisschen mehr wissen. Gabriele, wir sprachen bereits darüber, dass du dort runtergegangen bist, eigentlich als Touristin, aber du bist Beobachterin einer Revolution geworden. Hast du dann für dich selber entschieden, du musst jetzt an diese Orte gehen, an denen auch diese Revolution passiert? Oder war das immer so eher ein Zufall, dass du dann auch in Ägypten sowas, also in Kairo zum Beispiel, miterlebt hast?
Teils, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin kein Kriegsberichterstatter und ich habe mich da alleine oder in Begleitung meines Bruders oder einer Freundin bewegt. Und offizielle Journalisten haben meistens ortskundige Führer, die sie auch dafür bezahlen, dass sie sicher an gefährliche Orte und sicher da auch wieder rauskommen. Das hatte ich alles nicht. Ich habe, wie gesagt, hauptsächlich in El Ghouna gelebt, 5 Monate lang, und habe dort erlebt, wie die Leute, die dort leben, genau wie ich, egal ob Ägypter oder Ausländer, diese Zeit erlebt haben. Und es gibt wahnsinnig viele Ausländer, die in Ägypten leben, sowohl in Kairo wie auch in den ganzen mehr oder weniger touristischen Gebieten. Und alle, die noch einen anderen Pass hatten, außer einem ägyptischen, haben natürlich 2 Wochen lang in ihrem Kopf gesungen, should I stay or should I go? If I stay, it will be trouble. If I leave, it will be double. Und viele sind tatsächlich ausgeflogen und außer Engländern, Deutschen und Niederländern sind alle von ihren Regierungen aufgefordert worden, das Land zu verlassen. Und dann fängt man natürlich an, sich Sorgen zu machen, und auch wenn kein Internet mehr da ist und das Handy nicht funktioniert, wenn die Touristen alle verschwinden und es wirklich immer leerer wird, wenn die öffentliche, das öffentliche Leben eigentlich zusammenbricht, weil ja aufgrund dessen, dass Mubarak hat die Gefängnisse aufschließen lassen und die Polizei verschwunden ist und anstatt aufzupassen plündern gegangen ist in Privatkleidung, war totales Chaos.
Und auch in dieser kleinen Privatstadt, in der du lebtest?
Nee, da nicht, weil da gab es noch nie Polizei. Das heißt, sie konnte auch nicht plündern gehen. Die war vorher nicht da und die kam dann hinterher auch nicht rein. Und tatsächlich hat aber der Besitzer der Stadt die Stadt schon schützen lassen. So ist es nicht. Wir hatten keine Panzer, aber die Stadt befindet sich im Bau. Die gibt es seit 15 Jahren und es gibt riesige Baufahrzeuge dort. Und die haben in den ersten 2 Wochen Menschenketten um die Stadt gebildet und haben die Zufahrtsstraßen mit diesen Baumaschinen abgesperrt. Klar, wir hatten Angst. Keiner wusste, was im Land passiert. Keiner wusste, wer gehört zu den Guten, wer zu den Bösen, wer ist bereit zu töten, wer will einfach nur plündern und vergewaltigen und wer will, dass es stabil und ruhig bleibt. Und das war ja bewusste Aktionen, um Unruhe zu säen und den Ruf nach einem starken Mann wieder laut zu machen, dass quasi die Bevölkerung Mubarak zurückfordert. Das hat nicht funktioniert. Die Ägypter haben sich nicht verarschen lassen, auf gut Deutsch. Die haben zusammengehalten und haben versucht, das Beste draus zu machen. Also es war zum Beispiel auch so, dass es die haben die Werttransporte eingestellt. Wenn man so einen Bankautomaten nicht nachfüllt, ist der irgendwann leer. Und das bedeutet, wir hatten alle irgendwann kein Bargeld mehr. Wir hatten alle, also es gab irgendwann kein Fleisch mehr, kein Brot mehr. So ganz alltägliche Dinge wurden schwierig und dann hat man zusammengehalten, wir haben alle Essen gebunkert, wir haben alle versucht irgendwie am Bargeld ranzukommen und man hat sich getroffen und jeder hat auf den Tisch gelegt, was er noch hatte und dann haben wir das gekocht.
Das war in den ersten Wochen nach Ausbruch der Proteste.
Ja.
War das dann auch so der Punkt, an dem du gesagt hast, jetzt muss ich hier bleiben, das Ganze auch dokumentieren?
Ja, also ich habe relativ fix entschieden, dort zu bleiben, was ein bisschen auch eine Trotzreaktion war, weil ich fand, wenn dieser eine Mann nicht geht, dass dann Zehntausende das Land verlassen, fand ich nicht okay, weil er war der Diktator und ich hatte vorher schon mit sehr vielen Leuten gesprochen und hatte auch das Gefühl, die Nerven liegen blank und es muss eine gesellschaftliche Veränderung her, weil die Leute in zwischen 25 und 45 Zugang haben zu Internet. Viele sind im Ausland zur Schule gegangen und weil ihre Eltern irgendwo Gastarbeiter waren. Viele haben zwei Staatsbürgerschaften, wollen aber in Ägypten leben und wollen dort ein Leben führen, das sie als menschenwürdiges Leben erachten. Also es ist wirklich ja auch ein Aufstand der Jugend. Es ist, hat nicht unbedingt nur was mit Ägypten zu tun, sondern es geht um eine gewisse gesellschaftliche Zusammenlebensform. Es geht um Freiheit und um Gleichheit. Ja, und in gewisser Weise auch um Brüderlichkeit. Also die ganz klassischen drei Ideale der französischen Revolution.
Kommen die vielleicht auch ein bisschen in deinen Fotografien durch oder wie hast du deine Motive ausgewählt?
Ja, natürlich kommen die durch. Also ich habe ganz bewusst Bilder ausgewählt, die nicht das zeigen, was sowieso schon jeder aus den Medien kennt, sondern so ein bisschen den Blick links und rechts des typischen Rahmens und auch ein bisschen den Blick hinter die Kulissen. Für mich ist die Bühne, auf der die Revolution stattfindet, der Tahrir und Kairo, ganz klar. Aber Ägypten ist sehr viel größer und die meisten Menschen in Ägypten leben nicht in Kairo, obwohl da über 20 Millionen leben. Und all diese Menschen erleben aber die Revolution auch. Und der Ort, in dem ich war, ist so ein bisschen tatsächlich auch das hinter den Kulissen. Komischerweise, also ich habe in der Nähe des, dort gibt es auch einen Flughafen, in der Nähe des Flugplatzes gelebt und immer wenn der Hubschrauber startete, war am Abend was in den Fernsehnachrichten, also auch in den deutschen Fernsehnachrichten, dass es Verhandlungen hinter den Kulissen gab oder dass Mubarak wieder dieses und jenes okay. gemacht hat. Also das habe ich irgendwann nach dem 5., 6. Tag festgestellt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen dieser Hubschrauber fliegt und diesen Nachrichten gibt.
Okay. Also du hast das im Prinzip schon mehr oder weniger direkt dann auch Zusammenhänge feststellen können. Ja. Ab wann hast du dann dieses Dorf wieder verlassen? Hast gesagt, jetzt muss ich auch nach zum Beispiel Kairo rein?
Als die ganz schlimme Zeit vorbei war. Also in den ersten 2, 3 Wochen, wo keiner wusste, auf welche Seite stellt sich das Militär und wird wirklich scharf geschossen, in größerem Maße oder nicht, habe ich mich an den Ratschlag eines alten Pärchens gehalten, die aus der DDR kamen und die auch den Prager Frühling miterlebt hatten, als Touristen durch Zufall auch. Und die hatte ich vorher getroffen und die haben mir geraten, wenn du in eine Revolution gerätst, das war am Abend des 24. Januar, wo wir alle noch nicht wussten, was passieren wird, aber irgendwie lag es wohl in der Luft. Da haben die mir geraten, wenn man in so eine Revolution gerät, ruhig verhalten, abwarten, bis das Schlimmste vorbei ist und dann kannst du anfangen, dich wieder umzugucken. Und das war ein sehr schlauer Ratschlag. Also wäre ich sofort losgerannt, hätte ich jemand gebraucht, der auf mich aufpasst. Und auch die Ägypter haben in der Zeit eigentlich alle auf ihre Familien und ihr Hab und Gut und auf sich gegenseitig aufgepasst. Es gab kaum jemand, der große Strecken im Land zurückgelegt hat. Man war sehr stationär da, wo man war und hat versucht, dort was zu verändern. Und diese Veränderungen, die versucht worden sind, sehr stark abhängig davon, wo die Leute leben, weil jede Stadt hat ihr eigenes Thema. Luxor war das Thema der Enteignungen ganz groß, weil die da ein Disneyland für Touristen bauen wollten und die Leute einfach enteignet haben und wer es sich nicht nehmen lassen wollte, wurde so lange verhört und gefoltert, bis er Ja gesagt hat.
Schlagen wir mal einen großen Bogen. Anfang, Ende 2011, Anfang 2012, über Silvester warst du nochmal da. Hat sich für dich da schon irgendwie eine Veränderung in abgezeichnet? Hast du schon feststellen können, da ist wieder mehr Optimismus da oder ist es weiterhin so eine unsichere Lage dort? Du hast ja auch mit Leuten dort gesprochen.
Ja, also ich kenne in der Zwischenzeit Ägypter, die ich als meine Freunde bezeichnen würde. Und den Leuten möchte ich auch wahnsinnig gerne meine Ausstellung widmen, weil ich total stolz auf sie bin, dass sie sich trauen, diesen Schritt zu machen und versuchen, gewaltfrei ihre Gesellschaft zu verändern. Es gibt so viele Gesellschaften, wo das notwendig wäre und bei uns ist auch nicht alles super, wenn wir ehrlich sind. Und diesen Mut aufzubringen und sich hinzustellen und zu sagen, ich möchte, dass es besser wird, aber ich möchte es auch gewaltfrei haben, das finde ich, da habe ich großen Respekt vor. Und mit denen halte ich natürlich engen Kontakt, wenn ich dort bin und auch wenn ich hier bin und habe auch in der Zwischenzeit sehr viel mitgekriegt, also nicht nur als ich jetzt Silvester dort war, sondern auch dazwischen war viel auf Podiumsdiskussionen, Filmfestivals und habe mir verschiedene Meinungen angehört und im Großen und Ganzen muss ich sagen, es gab diese Zeit, in der ich auch dort war, bis Mitte Mai, wo eine große Euphorie und Aufbruchsstimmung herrschte und wo die das Gefühl hatten, es ist alles möglich, selbst wenn es, wie wir aus den Medien wissen, immer wieder Rückschläge gab und gibt, weil das alte Regime sich natürlich wehrt. Wer möchte sich gerne die Macht wegnehmen lassen? Niemand, wenn er nicht will und wenn er nicht muss. Und jetzt ist es aber so, dass allgemein gesagt wird, was Verbote angeht, was Verhaftungen angeht, was Entführungen durch regimenahe Kräfte angeht, ist es fast so schlimm wie vor der Revolution. Und das große Gefühl, das mir in den Gesprächen mit den Leuten vermittelt wurde, das vorherrschende Gefühl war das Gefühl des Kontrollverlustes, dass sie keine Kontrolle mehr darüber haben, was passiert mit ihrem Land und damit auch, was passiert mit ihrer Biografie, wie wird es in Zukunft weitergehen. Aber das hält niemanden dort davon ab, trotzdem weiterzumachen und weiter an ihre Ideale zu glauben und weiter dafür zu kämpfen und weiter eine Zukunft, die lebenswert ist, zu fordern. Mhm.
Kommen wir nochmal zurück zu deiner Ausstellung Fragmente des Aufbruchs Ägypten 2011. Morgen ist die Vernissage ab 11 Uhr. Du wirst einen Vortrag halten und ich vermute mal im Anschluss auch oder während des Vortrags ein wenig deine Bilder erläutern, wie sie entstanden sind. Wo lag jetzt ganz konkret dein Hauptaugenmerk bei den Bildern? Wo lag der drauf?
Das ist schwierig zu beantworten für mich, weil ich eben nicht hingefahren bin, um eine Revolution zu dokumentieren, sondern ich war schon vor Ort und mir ist die Revolution quasi passiert. Ist eine Art von, wenn man das übertrieben ausdrücken will, Schicksal. Mhm. Das Einzige, was ich gemacht habe, tatsächlich tatkräftig dazu beigetragen habe, ist dort zu bleiben und mit Leuten zu reden und Leute kennenzulernen und mir das anzugucken. Das heißt, ich habe gar nicht ausgewählt, was ich fotografiere, sondern ich habe dokumentiert, was mir passiert ist, wer mir begegnet ist, mit was ich konfrontiert worden bin, ohne dass ich vorher eine Auswahl festgelegt hatte, weil ich habe die Wende aus der Ferne erlebt, aber ansonsten habe ich jetzt nicht so eine Ahnung, wie eine Revolution standardmäßig abzulaufen hat. Und ich weiß auch nicht, ob es das gibt. Also hätte ich gar nicht gezielt hier und dahin fahren können. Ich bin natürlich nach Kairo gefahren und habe mir das angeguckt, bin mehr oder weniger aus Versehen in eine Koptendemonstration geraten, stand vor Panzern, hatte 20 Minuten einen Adrenalinspiegel wie noch nie in meinem Leben, glaube ich. Und bin über Land gefahren, habe mir angeschaut, was ist in Luxor und habe jetzt diese Tausende von Bildern, die ich am Ende mit nach Hause gebracht habe, ausgewählt und zusammengestellt, weil ich gerne eben zeigen möchte, dass diese Revolution mehr Facetten hat und auch die ägyptische Gesellschaft mehr Facetten hat als das, was man immer in der Tagesschau sieht. Klar gibt es Panzer, aber sie sind nicht alle aggressiv. Ich habe wahnsinnig intelligente, weitdenkende, weltgewandte, sprachgewandte, mitfühlende Menschen dort getroffen, die sehr intelligent über das nachdenken, was in ihrem Land passiert ist die letzten 40, 30, 60 Jahre und sich auch überlegen, wie man da wirklich was verändern kann. Und ich möchte ein bisschen diese Leute und ihre Lebensumstände vorstellen und auch das, wofür sie kämpfen und warum sie kämpfen, weil eigentlich wissen sie, dass das ein sehr langwieriger Kampf wird, wenn man versucht, auf Gewalt zu verzichten. Mhm. Und sie kämpfen für ihre Kinder. Also. Sie hätten gerne selber was davon, aber sie kämpfen primär für die nächste Generation. Und ich hatte auch das Gefühl, wenn man im Schatten der Pyramiden aufwächst und dauernd Kultur vor der Nase stehen hat, die bis zu 6000 Jahre alt ist, bekommt Zeit, Dauer eine andere Dimension. Man kann gerne mal 5 Jahre eine Revolution führen, wenn sich dann wirklich was verändert hat. Also die Ägypter haben dieses Durchhaltevermögen und das wusste ich vorher auch nicht, habe ich aber so beobachtet, ist mein Eindruck. Das möchte ich auch gerne zeigen. Free FM.